der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Nach fast einjähriger Pause fand am 1. März 2024 wieder einmal ein netzpolitischer Abend statt, der 69. seiner Art. Und wie schon beim 68. bot das Elevate Festival in Graz einen mehr als würdigen Rahmen. Im Folgenden ist ein gekürzter Mitschnitt der Veranstaltung zu hören. Alles Weitere wird zugleich Andreas Zingerle von Mur.at verraten.
Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Programmpunkt des heurigen Elevate Festivals Western Promises. Mein Name ist Andreas Zingerle, ich bin Medienkünstler und Geschäftsführer von Mur.at und ich werde euch heute durch diesen Abend führen. Eine Veranstaltung in Kooperation von Epicenter Works, dem Spektral und eben Mur.at. Kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag. Thomas Lohninger von Epicenter Works. Seit 2010 ist er bei dem Verein aktiv, seit 2014 Geschäftsführer. Außerdem schreibt er auf netzpolitik.org, ist regelmäßiger Gast im Podcast Logbuch Netzpolitik und Non-Residential Fellow am Center of Internet and Society der Stanford Law School. Seit 2019 ist er im Vorstand von European Digital Rights und mit 2020 wurde er Vizepräsident des Europäischen Dachverbands. Digitale Identitätssysteme, was kommt nach ID Austria, ist der Titel seines Vortrages. Thomas, bitteschön.
Vielen herzlichen Dank. Hallo Graz. Es freut mich sehr, wieder hier zu sein und euch ein tolles Thema mitgebracht zu haben. Die ID Austria ist ja inzwischen, glaube ich, schon bei vielen Leuten angekommen. Das sind grob 2 Millionen Menschen in Österreich in diesem digitalen Identitätssystem. Und die technische Grundlage ist da. Die Frage ist so ein bisschen, wo führt uns das eigentlich hin? Und mit der Frage beschäftigen wir uns bei Epicenter Works eigentlich, seit das Gesetz zur ID Austria gemacht wurde 2017. Aber da hat es nicht aufgehört. Inzwischen sind wir auf EU- und UN-Ebene sogar auch schon sehr stark konfrontiert mit solchen Systemen. Und ich will zuerst mal anfangen mit dem Warum und Wie. Worum geht's da eigentlich und wie ist so der Stand? Wir haben in vielen Ländern des globalen Südens schon sehr viele dieser Systeme im Umlauf. Da gibt es auch massiven Druck von internationalen Organisationen wie der Weltbank zum Beispiel, die das oft als Voraussetzung für Entwicklungszusammenarbeitsprojekte sehen. Wir haben Indien als großen Treiber dieses Themas mit dem dortigen System, das wir uns gleich anschauen werden. In den USA gibt es auf einigen Bundesstaatenebenen Initiativen und in Europa haben wir jetzt gerade auch gestern die große Reform abgeschlossen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber beginnen wir mit Indien, weil das ist sicherlich mit Abstand das größte System. Über 1 Milliarde Menschen sind dort drinnen in diesem digitalen Identitätssystem, das man in Indien für alles braucht. Vom Wählen über Steuern abgeben, Kinder in den Kindergarten anmelden zum Beispiel. Es ist wirklich Teil der indischen Kultur geworden, wie manche Stakeholder dort sagen. Und ganz spannend ist, die waren bei 980 Millionen Menschen, die in diesem System drinnen waren, bevor es ein Gesetz dazu gab. Wie funktioniert dieses System und auf wen zielt es ab? Das sind echte offizielle Materialien der indischen Regierung. Also hier beginnt man wirklich schon im Kindesalter mit der biometrischen Vollerfassung und dem Sign-up der indischen Bevölkerung in diesen Systemen. Und was man braucht, um das System heißt Aadhaar, eine Aadhaar-Nummer zu bekommen, also zu existieren in diesem System, ist einerseits ein biometrisches Foto, alle 10 Fingerabdrücke und ein Iris-Scan. Alle 3 biometrischen Merkmale sind notwendig, damit man für den indischen Staat existiert. Und in Indien gibt es aber nicht nur dieses digitale Identitätssystem, sondern das ist eigentlich immer nur einer von 4 Layern, von 4 Schichten, über die wir hier sprechen. Da gibt es ganz klare Aussagen von inzwischen auch den Vereinten Nationen. Digitale Identität ist das erste und der Foundational Layer. Aber darüber hinaus geht es auch um Zahlungssysteme. Es geht um Datentransfer und es geht am Ende auch um Systeme, wie wir Zustimmungen transferieren können. Wenn man das Ganze übersetzt auf EU-Gesetzgebung, dann haben wir einerseits mal dieses EU-Identitätssystem, das heißt EIDAS. Wir haben den digitalen Euro, weiß auch fast keiner, aber seit Juni letzten Jahres wird an dem verhandelt. Das könnte auch bald kommen. Das Europaparlament wird noch vor der Wahl im Juni den digitalen Euro beschließen. Und so Prinzipien wie once only. Das kennt man, wenn man einen Parkpickerl irgendwo haben will, zum Beispiel in Graz oder in Wien, dann kann man sich dort mit der ID Austria anmelden und die eigenen Daten sind schon hinterlegt. Das ist once only. Und natürlich bei Zustimmung geht es um Datenschutz und deswegen ist da in Europa die DSGVO das entscheidende Gesetz dafür. Aber schauen wir uns jetzt mal vor allem bei dem ersten Schritt, die erste Zeile hier, EIDAS an. Was kommt jetzt gerade durch die Europäische Union? Das ist eine Reform, die hat 2021 begonnen und wurde eben gestern mit der Plenumsabstimmung im Europaparlament beendet. Und das führt dazu, dass wir alle bald auf unserem Telefon vom Staat etwas angeboten bekommen, das die ID Austria ersetzen wird. Teile davon sind uns heute schon bekannt, manche gehen weit darüber hinaus. Wenn man diese App auf seinem Smartphone hat, dann gibt es da alle möglichen Arten von Attributen. Wir haben zum Beispiel in Österreich schon die nationale Identität und den Führerschein auf unseren ID Austria, so wie wir das wollen. Aber in Zukunft sollen da eben auch Universitätsabschlüsse, Versicherungsabschlüsse, Kundenkarten, alle möglichen Flugzeugtickets, vielleicht die Vorteilskarte, alle möglichen Attribute können hier eingespielt werden von einer Vielzahl an staatlichen und auch privaten Anbietern, damit dieses System insgesamt die vier Funktionen erfüllen kann. Einerseits sich einzuloggen auf Webseiten, zu identifizieren natürlich, aber auch Dinge zu beglaubigen, wie ich habe einen Führerschein dieser Klasse oder ich bin über unter x Jahre alt, aber eben auch rechtsbindliche Unterschriften. Und all das passiert gegenüber sowohl staatlichen Stellen wie auch privaten. Das wird auf Facebook zum Einsatz kommen und anderen Dingen, aber auch im Krankenhaus. Wir haben andere Gesetzgebung, die dazu führen wird, dass das auch bei jedem Arztbesuch ein System sein wird, nach dem gefragt werden könnte. Und besonderer Fokus ist auch zum Beispiel auf Energie-, Verkehrsbetriebe und alle Branchen, wo es irgendeine Form von Identifizierung gibt. Grundsätzlich hat die Kommission vor, dass bis zum Ende dieser Dekade 80% aller Menschen das System nutzen. Damit sie das erreichen, haben sie zum Beispiel vor, dass die großen Online-Plattformen verpflichtet werden, das zu verwenden. Das heißt, man kann sich mit dem Nachfolger der ID Austria dann auf Facebook einloggen oder auf Google, aber auch auf Pornhub, weil das sind auch sogenannte dominante Plattformen, die die EU ja mit dem Digital Services Act speziell rechtlich behandelt. Auf das stützt sich hier EIDAS und deswegen wird man auch auf Pornhub bald die ID Austria verwenden können. Ihr seht, da gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die vermischt werden. Manche davon sind legitim. Jetzt natürlich muss der Staat wissen, mit wem er es zu tun hat, wenn ich jetzt meine Steuern machen will. Und ja, eine Bank muss wissen, wer ein Konto hat bei ihr. Aber es gibt halt eben auch kritische Anwendungsfälle, wo man sogar über die Altersverifikation hinausgehen in Richtung Hotel-Check-In, E-Commerce, eben Social-Media-Dienste und ein ganz großer Bereich dieser Financial-Scoring-Unternehmen, was in Deutschland die Schufa ist, in Österreich die CRIS oder KSV 1870. Also diese Firmen, die unsere Bonität ausrechnen, auch die werden hier massiv mitspielen. Also was sind die Risiken, die uns hier drohen? In Indien sehen wir schon mal, dass es 210 Leaks gab, alleine bis zum Ende letzten Jahres. Und das bedeutet halt eben auch, dass die kompletten biometrischen Daten geleakt sind. Ein Passwort kann ich ändern, meine Fingerabdrücke nicht. Und dadurch ist der Schaden, der hier erwächst, für das Individuum um einiges größer. Es gibt gerade in Indien eine massive Industrie, die Gesichtserkennung anbietet. Wenn ich die komplette Bevölkerung in biometrischen Datenbanken habe, sind ganz neue Geschäftsmodelle möglich. Wir sehen auch, dass Widerstand funktioniert. In Kenia konnte man das dortige System mehrere Male beim Höchstgericht aufhalten. Leider ist letzte Woche auch da der Widerstand gebrochen. Jetzt hat das Gericht gesagt, ihr dürft es machen. Aber bis vor einigen Jahren konnte in Kenia ein solches System aufgehalten werden. Wenn man sich vorstellt, dass alles digitalisiert wird, dann gibt es natürlich auch Ausschlüsse, die wir produzieren. Und da gab es eine tolle Petition aus Spanien, wo ein Rentner gesagt hat, wirklich eine Change.org-Petition gemacht zu Hause, ich bin kein Vollidiot, ich bin ein Bürger. Und hunderttausende Unterschriften hat er gesammelt und Stein des Anstoßes war, dass die spanischen Banken es einfach unmöglich gemacht haben, ohne Smartphone überhaupt noch einen Termin zu bekommen. und ohne Technik auch ans eigene Geld zu kommen als Rentner oder Rentnerin. Und das hat zum Beispiel auch zu einer Veränderung der Geschäftspraktiken geführt, ist jetzt aber auch eher ein Sonderfall, dass es jemand schafft, so einen Druck aufzubauen aus einer Gruppe, die oft übersehen wird. Aber gerade eben die ältere Bevölkerung ist hier massiv in Gefahr, dass sie ausgeschlossen wird aus sozialen Systemen. Ganz grundsätzlich war ein Zugang, den wir gewählt haben, um über die Systeme zu reden, die Gefahr der Überidentifizierung oder des Oversharings von Daten. Ganz viele Dinge können wir heute anonym oder pseudonym tun. Wenn ich auf einem Blatt Papier meinen Namen eingebe, kann ich den anders schreiben oder mich Mickey Mouse nennen, es ist komplett egal. Wenn ich Zigaretten kaufe und mein Alter nachweise, dann muss ich meistens keinen Ausweis herzeigen. Und wenn, dann wird er nicht abgescannt und in einer Datenbank hinterlegt. All das könnte sich mit diesen Systemen ändern. Denn die grundlegende Veränderung ist, dass die Kosten für Identifizierung online und offline auf null gesetzt werden. Wir haben jetzt in Europa über 2,5 Jahre verhandelt, um Schutzmaßnahmen zu bekommen. Die will ich hier kurz darstellen, weil das sind die Dinge, die jetzt auch in Europa auf uns zukommen. Und in vielen Dingen ist das besser als das, was Florian Turski mit der ID Austria vorgestellt hat. Zum Beispiel gibt es laut dem EU-System eine Nichtdiskriminierungsregel. Man darf in der Wirtschaft, aber auch bei staatlichen Dienstleistungen und im Arbeitsmarkt nicht schlechter gestellt werden, wenn man dieses System nicht verwendet. Das heißt zum Beispiel, hier in der Steiermark kommt man als Lehrerin oder Lehrer nicht mehr an die eigenen Lohnzetteln bei manchen Schulformen, weil man dafür die ID Austria braucht. Genauso ist es bei Krankenschwestern in Niederösterreich, bei Landeskliniken. In Salzburg müssen Psychotherapeutinnen die ID Austria verwenden, um gewisse Kategorien von Patienten mit der Gesundheitskasse abzurechnen. Also es gibt jetzt schon einen leichten Druck. In Wien ist es zum Beispiel auch so, dass das Parkpickel 30% mehr kostet, wenn man keine ID Austria hat. All das wird illegal mit dieser Nichtdiskriminierungsregel, sobald das EU-Gesetz in Kraft ist. Was wir auch verhindern konnten, das ist gut, ist, dass es keine fixen Seriennummer für Menschen geben kann, sogenannte Unique Persistent Identifiers. Das hatten wir auch vorher bei Tar gesehen. Es gibt diese ATAR-Nummer. Diese eine Nummer steht für diesen Menschen, egal ob er zur Bank geht, einkaufen oder mit dem Staat was zu tun hat. Es ist immer dieselbe Nummer. Das ist natürlich perfekt für jede Art von Tracking und Profiling. Das haben wir in Europa verhindert. Ebenso haben wir es geschafft, ein Recht auf Pseudonymität zu bekommen. Überall da, wo es keine Gesetze gibt, die verpflichten, dass ich meinen Namen hergebe, kann ich auch ein Pseudonym hergeben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Zero-Knowledge-Proofs ist ein bisschen schwierig, weil es technisch zu erklären ist. Aber was es in der Praxis tut, ist, dass ich mein Alter nachweisen kann. Ich bin über 18, ohne dass ich mein Geburtsdatum preisgebe. Und das lässt sich in allen Kombinationen machen. Ich kann belegen, dass ich Anrainer bin, ohne meine Adresse herzugeben und so weiter. Auch das kommt mit dem EU-System. Unlinkability, wenn ich mich mehrmals ausweise bei jemandem, weiß der nicht, dass ich dieselbe Person bin, außer ich gebe ihm meine staatliche Identität. Und zuletzt vielleicht der mächtigste Safeguard, jede Firma, die das System verwenden will, muss sich vorher registrieren. Und es gibt eine öffentliche Liste mit allen Firmen, die bei diesem Ökosystem mitspielen wollen, inklusive der Daten, die sie erfragen wollen und dürfen von ihren Usern oder Kunden oder Besuchern. Das heißt, wir haben zumindest eine kritische Öffentlichkeit, die uns erlaubt zu bemessen, wo dieses System verwendet wird. Es gibt auch wirklich schlimme Sachen. Wir haben es nicht geschafft, die Biometrie als Voraussetzung dafür zu verbieten. Also so wie es heute bei der ID Austria ist, dass man mit seiner Biometrie zuerst mal einen Fingerabdruck auf dem Telefon wohlgemerkt hinterlegen muss, bevor man das verwenden kann. Das darf auch in Zukunft noch sein. Das hätten wir gerne verhindert bekommen. Und ein ganz gefährlicher Punkt aus unserer Sicht, es ist nicht ausgeschlossen im Gesetz, zumindest ist das Gesetz da mehrdeutig, dass ich als Staat zuschauen kann, was die Leute denn hier eigentlich tun. Wenn dieses System wirklich alle Lebensbereiche durchdringt, vom Arztbesuch über den Öffi-Tickets, über die Besuche bei irgendwelchen Ämtern, den Arbeitsmarkt, dann ist es natürlich super gefährlich, wenn ich all diese Daten vernetzen kann und über die gesamte Bevölkerung dann weiß, wo die sich bewegen, mit wem die interagieren. Diese Unbeobachtbarkeit ist nicht direkt im Gesetz geregelt. Wir werden erst mit der technischen Ausgestaltung sehen, wie gut das ist. Bedeutet auch, es wird zwischen den Mitgliedstaaten variieren. Ein paar Sachen sind unschön gelöst. Die ganze Frage der IT-Sicherheit blende ich jetzt mal wegen der Zeit, die mir abläuft, aus. Aber ja, das Ding, wenn es gehackt wird, wäre das desaströs. Und leider ist es auch nicht verpflichtend offene oder freie Software dafür notwendig. Nur gewisse Komponenten der Software müssen quelloffen sein. Was wird als nächstes passieren? Wir haben gestern eben hier in Straßburg im Europaparlament die Abstimmung gehabt. Und im August wissen wir dann auch die letzten Details, wie das System ausschauen wird. Und spätestens 2026 löst dieses System die ID Austria ab. Wahrscheinlich wird es in einigen Mitgliedsländern schon vorher zur Anwendung kommen. Und es gibt andere Gesetze, die darauf aufbauen. Der European Health Data Space, der die ELGA ablösen wird, baut auf das EIDAS-System auf. Die Alterskontrolle, die aufgrund der Chat-Kontrolle kommen wird, in ganz viele Webseiten, wird auf der ID Austria ausbauen oder dem EIDAS-System. Und zuletzt auch der digitale Euro, den ich schon erwähnt habe, ebenso. Ganz zuletzt nochmal, es endet nicht in Europa. Es gibt auch dieses Programm des UN Tech Envoy, wo es darum geht, für diese digitalen Identitäts-, Digital Public Infrastructure Systeme Schutzmechanismen zu entwickeln auf globaler Ebene. Das hat jetzt gerade erst begonnen. Ich bin da bestellt worden als Chair der Governance Working Group, eine von 6 Arbeitsgruppen, die jetzt dieses Jahr diese Schutzmaßnahmen ausarbeiten soll. Und wir haben da einen sehr ambitionierten Zeitplan. Es hat letzte Woche erst begonnen. Ich kann noch nicht wirklich dazu viel sagen, wie gehaltvoll es werden wird. Aber auf jeden Fall kommt jetzt auch von UN-Ebene hier hoffentlich ein bisschen ein Rahmenwerk, dass diese gefährliche Technik ein bisschen menschenrechtskonformer gemacht wird. Vielen Dank.
Super. Vielen, vielen Dank, Thomas. Wir haben jetzt 10 Minuten für konkrete Fragen oder Kommentare aus dem Publikum. Wir haben welche Saalmikros auch. Bitte Handzeichen, wer eine Frage oder einen Kommentar hat. Ich sehe da hinten schon einen. Okay, bitte.
Ja, wir haben jetzt in Österreich dieses bereichsspezifische Personenkennzeichen. Das ist ja je nach Bereich unterschiedlich. Aber ich glaube, irgendwo in Salzburg im Bergwerk gibt es eine zentrale Nummer dann, die allerdings möglichst wenig Leute wissen. Wie kommt das Europasystem ganz ohne zentrale Personennummer aus?
Also, was du ansprichst, stimmt. Es gibt in Österreich seit 2004 diese bereichsspezifischen Personenkennzeichen. Das heißt, in der Justiz oder in der Finanz oder im Gesundheitswesen gibt es überall eigene Identifikationen für natürliche Personen. Das heißt, es gibt nicht eine Nummer, die überall verwendet wird. Aber, wie du gerade sagst, es gibt dahinter ja eine Stammzahl, eine Nummer, die im Hintergrund steht, über die diese Person sozusagen ganz, ganz intern doch identifiziert wird, eindeutig. Und aus dieser Stammzahl kann ich mir alle anderen abrechnen, ja? Und das ist auch in dem EU-System kompatibel. Ja, was das EU-System aber vorgesehen hätte, ist, dass du diese eine Stammzahl hast und die ist dann nicht im Bergwerk in Salzburg ganz versteckt im Serverzentrum, sondern nein, die ist in der App drinnen und in jeder Interaktion wird die rausgegeben. Also das ist so, wie wenn man seine Sozialversicherungsnummer angeben müsste, wenn man die JÖ-Karte sich holt oder wenn man ein ÖBB-Ticket holt. Das heißt, hier wäre eben diese ganz, ganz geheime Primärzahl, die diesen Menschen überall eindeutig identifiziert, wirklich auch in der Privatwirtschaft und in allen staatlichen Bereichen zur Anwendung gekommen. Und das konnten wir verhindern. Der Text ist jetzt agnostisch. Die Schweden zum Beispiel oder andere nordische Länder, die haben solche Primärzahlen, die sie überall verwenden. Die dürfen das auch weiter tun, aber jetzt wir in Zentraleuropa werden nicht dazu gezwungen, dass wir auch solche Systeme einführen.
Hallo, kurze technische Frage. Wie ist denn so ein Rollout möglich bei hunderttausenden pflegebedürftigen Menschen oder Menschen mit Erwachsenenvertretern?
Absolut wichtige Frage. Also es gibt bei dem EIDAS-System, da weiß ich es genau, die Möglichkeit, dass du besachwaltete Personen sozusagen repräsentierst. Das würde zum Beispiel auch bei minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Personen zum Einsatz kommen. Und dadurch könntest du die Identität deines Kindes oder vielleicht deines pflegebedürftigen Angehörigen sozusagen als Legal Guardian auf deinem Smartphone haben. Das ist explizit vorgesehen. Es gibt auch im EU-System nochmal ganz explizite Verweise auf alle Antidiskriminierungs- und Accessibility-Gesetze, die die EU so hat. Ob das am Ende wirklich reichen wird, ist eine ganz wichtige Frage, die ein bisschen außerhalb von unserem Kernbereich ist. Es gab leider keine der Organisationen aus dem Behindertenbereich, die an diesem Gesetz gearbeitet hat, was ich sehr schade finde. Ich glaube, du hast noch eine Nachfrage?
Danke, da stelle ich mir das ja mit den Fingerabdrücken und den Iris-Scans besonders schwer vor.
Ja, also ja, das wohlgemerkt nur noch, es gibt natürlich die Möglichkeit auch in Indien, wenn der Sachbearbeiter das will, dass er sagen kann, du hast halt keine zweite Hand mehr oder dir fehlt einer der 10 Finger oder du hattest einfach harte physische Arbeit, dann sind deine Fingerkuppen auch nicht mehr lesbar. Also die Möglichkeit gibt es in allen diesen Systemen, was übrigens teilweise dann auch zu massivem Fraud geführt hat, weil damit kann ich dann natürlich auch, wenn ich den besteche, mir ohne biometrische Merkmale eine Nummer holen und so weiter.
Danke erstmal für den Vortrag. Und was ist deine professionelle Einschätzung? Wie lange kann ich mich davor drücken?
Also mit dem EU-System solltest du, solange das Gesetz nicht verändert wird, meistens haben die Dinger eine Halbwertszeit von mindestens einer Dekade, eigentlich safe sein. Die große Frage ist, wie viele praktische Hürden es dann gibt. Und hier ist es aber wichtig, dass diese Nichtdiskriminierungsregel extra so gebaut ist, dass sie einklagbar ist. Also ich hoffe zum Beispiel auch, dass Gewerkschaften hier aktiv werden, wenn Arbeitgeberinnen dazu gezwungen werden, dass sie dieses System verwenden. Dass wir in der Wirtschaft genau hinschauen, wenn wir auf einmal gefragt werden, das zu verwenden. Weil es braucht dann ja auch immer Alternativen. Das ist ja das Problem. Und du hast dann Hebeleffekt. Sobald so 40%, 60%, 80% der Bevölkerung in dem System drinnen sind, hast du auf einmal Economies of Scale. Und hast du auf einmal den Anreiz, wie die ÖVP es schon zweimal versucht hat, jetzt machen wir Klarnamenpflicht im Internet. Die konnten wir 2019 nur verhindern, wegen den hohen Kosten für die Identifizierung. Da waren Standard und Krone dagegen, weil das kostet halt 7 bis 12 Euro, jemanden zu identifizieren. Und dann wäre das Standard- und Krone-Forum nicht mehr gegangen. Also sind im Moment die realen Hindernisse noch. Die größte Gefahr ist, dass diese Technik weit verbreitet, staatlich finanziert und gratis in den Händen von ganz vielen Firmen ist. Und zuletzt 420 Millionen Menschen in der EU sind halt auch noch mal viel interessanter für die großen Datenhändler als die 9 Millionen in Österreich.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Thomas, für deinen Vortrag.
Danke.
Kommen wir zum nächsten Beitrag des heutigen Abends. Bitte Tanja Fachalthaler auf die Bühne. Tanja Fachalthaler hat Rechtswissenschaften, Lateinamerika-Wissenschaften sowie Menschenrechte und Demokratisierung in Wien, Venedig und Sevilla studiert. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in unterschiedlichen Positionen in der Rechtsbranche, sowohl in Österreich als auch in Brüssel, zum Beispiel für Menschenrechtsorganisationen oder Beratungsunternehmen mit Tätigkeit für EU-Institutionen. Sie engagiert sich als Wahlbeobachterin in der Menschenrechtsbildung und ist seit 2021 Policy Advisor bei Epicenter Works. Sie wird heute über die UN Cybercrime Convention berichten. Bitte, Tanja.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und auch noch so zahlreiche Teilnehmer zu sehen. Der Thomas hat vorhin gerade in seiner Präsentation mit der UNO und seiner Tätigkeit, die jetzt beginnen wird im Rahmen der UNO, geendet und auch darauf hingewiesen, dass wir jetzt eben seit vergangenem Jahr erstmalig auch bei der UNO tätig sind. Ich nehme euch jetzt mit zu den Verhandlungen der UNO zur UN Cybercrime Convention. Das war tatsächlich auch das allererste Projekt, wenn ich so sagen kann, das wir auf UN-Ebene gestartet haben, Ende 2022. Das ist sehr interessant, das ist ein bisschen was anderes als in Österreich im nationalen Umfeld zu arbeiten und auch anders, als es tatsächlich bei der EU funktioniert. Und ich wünschte sehr, nein, tue ich nicht, ich wünsche nicht, dass ich euch jetzt ein fertiges Gesetz präsentieren könnte. Bis vor 3 Wochen war noch nicht ganz klar, wie der Stand der Dinge sein würde und dementsprechend auch noch nicht, was ich euch heute erzählen würde. Aber es ist zum Glück nicht so weit gekommen, dass wir einen fertigen Vertrag haben. Und warum sage ich zum Glück? Ich werde es in den nächsten Minuten erzählen. Vielleicht einmal zu Beginn zu erklären, was ist eine Konvention oder was ist eine Convention? Also wenn ich Cybercrime Convention sage, dann ist das so unser Umgangsbegriff, den wir verwenden dafür. Es ist jetzt keine Versammlung, kein Summit oder sonst was, sondern es geht tatsächlich um einen Vertrag, um einen Treaty, ein völkerrechtlicher Vertrag, der tatsächlich auch reale Auswirkungen hat auf Menschen. Also es ist jetzt kein politisches Papier, es ist jetzt keine Absichtserklärung oder sonst was, sondern was da ausverhandelt wird auf UN-Ebene gerade, ist tatsächlich ein Vertrag, der die Mitgliedstaaten im Idealfall dann auch binden soll und auch Änderungen in den Strafgesetzbüchern und Strafprozessordnungen weltweit herbeiführen soll. Also es geht tatsächlich um konkrete Auswirkungen auf Menschen. Was ist gewollt? Ganz kurz, man möchte vier, fünf Dinge damit erreichen. Zum einen, man möchte Computerkriminalität bestrafen. Man möchte den Ermittlungsbehörden dafür Tools in die Hand geben, also zum Teil auch wirklich weitreichende. Ich erkläre es danach noch. Man möchte elektronische Beweismittel sammeln und zum Teil dann eben auch international diese miteinander austauschen und Daten da eben auch miteinander austauschen können im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit. Es soll zudem auch vorbeugende Maßnahmen geben gegen Computerkriminalität und technische Unterstützung, vor allem eben, sage ich mal grob gesprochen, dem globalen Süden gegenüber. Also es ist ziemlich weitreichend und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, brauchen wir das denn überhaupt? Die Frage stelle ich deshalb, weil sich die Staaten am Anfang da selbst nicht so sicher waren. Ich nehme euch jetzt einen Schritt zurück mit ins Jahr 2001. Da gab es im Rahmen des Europarats Verhandlungen zur sogenannten Budapester Konvention. Also auch wieder ein internationaler Vertrag, aber nicht auf UNO-Ebene, sondern im Rahmen des Europarats. Das ist kein Teil der Europäischen Union, sondern es ist eine eigene internationale Organisation. Die haben tatsächlich einen Vertrag ausgehandelt damals, die Staaten, die Mitgliedstaaten, das sind 46 an der Zahl, und haben damit begonnen, einmal europaweit Standards zu setzen, wie man Computerkriminalität bekämpft, wie man auch eben als Polizeibehörden, Ermittlungsbehörden untereinander kooperiert, wie man selbst dann eben auch entsprechend Beweismittel sammelt. Und dieser Vertrag hat soweit Schule gemacht, dass sich international mehrere Staaten angeschlossen haben. Und zwar wirklich global, von Asien bis Lateinamerika, Afrika, wirklich überall. Mittlerweile haben den über 60 Staaten ratifiziert. Und wenn man Mitglied werden möchte dabei, dann muss man gewisse Standards erfüllen. Und die sind eben an demokratische, menschenrechtliche Bedingungen geknüpft. Das heißt, es gibt natürlich Staaten, die finden das gar nicht gut. Ich habe Russland jetzt aufgelistet, weil die Verhandlungen auf UN-Ebene, die liegen vor allem an Russland. Russland hat den Ball losgetreten, denn Russland hat zwar die Budapester Konvention des Europarats unterschrieben, hat sie aber nie ratifiziert und hat sie deshalb nie ratifiziert, weil sie gemeint haben, wenn wir anderen Staaten erlauben würden, in Russland jetzt gegen Computerkriminalität zu ermitteln, dann greift das in unsere Souveränität ein. Deswegen wollen wir das nicht. So hat es dann begonnen, dass 2017 der Vorschlag gekommen ist von Russland, Myanmar, China, Syrien, Venezuela, Nicaragua und so weiter, auf UN-Ebene doch einen eigenen Vertrag auszuhandeln, der Computerkriminalität bestrafen soll. Viele Staaten, ich sage jetzt mal global Europa, viele westliche Staaten auch, haben sich dagegen ausgesprochen, vor allem wegen Menschenrechtsbedenken und haben gemeint, wir haben ja schon ein Instrument, wir brauchen da jetzt das Paket nochmal aufzuschnüren und neu zu verhandeln. Das wird zu Doppelgleisigkeiten führen, möglicherweise zu rechtlichen Widersprüchen, das bringt Rechtsunsicherheit, das bringt Verwirrung, keine gute Idee. Dann hat das Ganze mal 2 Jahre ein bisschen so in der Ecke geschlafen. 2019 hat Russland dann aber bei der UNO-Generalversammlung, also tatsächlich so dem großen Gremium, dem alle Staaten beiwohnen, wo alle Staaten eben auch eine Stimme abstimmen können, über Resolutionen tatsächlich auch mit einfacher Mehrheit eine Resolution durchgebracht, um Vertragsverhandlungen zu beginnen. 2021 haben dann tatsächlich auch diese Verhandlungen bei der UNO begonnen. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Im Februar 2022 bekanntermaßen der Angriff Russlands gegen die Ukraine auf ukrainisches Staatsgebiet. Und im März 2022 ging es dann los mit der ersten Verhandlungsrunde, wo inhaltlich tatsächlich dann eben auch über die Computerkriminalität verhandelt wurde. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, Russland hat sich gegen die Europaratskonvention ausgesprochen, wegen Souveränitätsbedenken. In der Zwischenzeit hat man es mit der Souveränität der Ukraine nicht so ganz genau genommen. In der Zwischenzeit gab es 7 Verhandlungsrunden in New York und in Wien, die dauern 2 Wochen, also 10 Arbeitstage. Und das ist sehr interessant. Ich habe ein Foto da hineinkopiert. Man sieht tatsächlich so, wie es aussieht. Also ich habe dieses Foto gemacht vor 4 Wochen in New York bei der letzten Verhandlungsrunde. Man hat tatsächlich die ganze Welt in einem großen Verhandlungssaal und die ganze Welt versucht, sich da auf einen Text zu einigen. Es sind, wie gesagt, 193 Mitgliedstaaten, die da drinnen sitzen und untereinander einen Vertragstext aushandeln. Man hat auch Entitäten mit Beobachterstatus, also den Heiligen Stuhl zum Beispiel oder Palästina oder auch die Europäische Union. Und es gibt die Multistakeholder und da kommen dann wir ins Spiel als NGO. Aber zuerst möchte ich noch kurz erklären, wie es dann überhaupt abläuft. Ich habe schon gesagt, die Staaten verhandeln untereinander. Es ist eine quasi Wunschliste, also es hat begonnen mit einer quasi Wunschliste der Staaten, wo man gesagt hat, was ist denn überhaupt Cybercrime? Was ist Computerkriminalität? Was soll da überhaupt hineinfallen? Es gibt keinen anerkannten rechtlichen Begriff dafür, international nicht. Welche Straftaten sollen da überhaupt bestraft werden? Wie viel Überwachung, wie viel Ermittlungskapazität möchte ich den Strafbehörden, Strafverfolgungsbehörden der Polizei, der Staatsanwaltschaft geben? Und wo sind dann Safeguards? Wo sind Menschenrechte drinnen? Wie schaut die Balance aus? Es ist vielleicht ganz interessant auch zu wissen, dass die Leute, die tatsächlich da drinnen sitzen und verhandeln, zum einen Diplomaten sind, zum anderen aber auch natürlich Rechtsexperten. Und diese Rechtsexperten kommen aus Justizministerien und sind sehr, sehr oft in ihrem täglichen Beruf Staatsanwälte. Das heißt, man hat Staatsanwälte, die zusammensitzen und sich versuchen, da selbst Regeln zu geben. Vielleicht ist das einmal ganz interessant, auch von der Seite zu bedenken, wenn man so die Länder ungefähr sich vorstellen kann, welches Land wie tickt und ungefähr welche Meinungen vertritt, aber dann auch zu sehen, welche Kapazitäten die Menschen dahinter haben, ja, war noch einmal eine eigene Erfahrung für uns. Man hat sich dann, nachdem man sich so entschlossen hat, was man alles drinnen haben möchte, und ich muss dazu sagen, man hat wirklich, es gab wildeste Vorschläge, also es gab, man wollte drinnen haben Blasphemie online, man wollte haben Anstiftung zum Selbstmord, man wollte haben terrorismusbezogene Straftaten, extremismusbezogene Straftaten, Subversion. Es gibt für Terrorismus, für Extremismus keine anerkannte rechtliche Definition. Ich möchte nur noch mal sagen, Alexander Nawalny war zum Beispiel als Extremist deklariert. Russland hat auch die, was auch immer es darunter versteht, aber internationale LGBTI-Bewegung als extremistisch eingestuft. Also man kann sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung es hätte gehen sollen. Es gab dann auch bei der Überwachung wieder die Überlegung, man hätte ganz gerne doch die Vorratsdatenspeicherung da drinnen. Ich kann beruhigend sagen, die ist jetzt so nicht drinnen, also das gleich einmal vorweg. Aber es wurde dann eben auch abgestimmt, so, wer kann denn was mittragen? Ja, das ist eine neue Erfahrung zu sehen, welche Staaten können was unterstützen und was nicht. Und ich muss mich beeilen. Ich komme jetzt, wir hatten verschiedenste Schritte in der Zwischenzeit. Es gab dann einen Zero Draft, es gab einen überarbeiteten Zero Draft. Wir haben festgestellt dann tatsächlich, dass es mit minimalen Veränderungen im Text maximale Verschlechterungsmöglichkeiten gibt und dass einfach sehr wenig geachtet wurde bisher auf eine Stärkung von Grundrechten, eine Stärkung von die Datenschutzbestimmung, die drinnen ist, ist sehr minimal. Also die Balance zu finden zwischen Überwachung, zwischen den Möglichkeiten, einen Anwendungsbereich zu schaffen, also wirklich nur Straftatbestände darin abzudecken, die jetzt nicht übermäßig groß sind, die nicht auf inhaltsbezogene Handlungen abstellen, ist unglaublich schwierig. Und da kommt jetzt die Rolle der Zivilgesellschaft auch hinein. Was können wir eigentlich tun? Am Anfang hatten wir so ein bisschen die Zweifel, dass wir überhaupt Erfolg hätten, dass wir überhaupt einen Unterschied machen können. Also wir sind sehr limitiert in der Möglichkeit zu intervenieren. Wir haben 3 Minuten Interventionen, die uns gegeben werden. Man sieht uns hier bei einem Side-Event bei der UNO hier noch einmal ganz kurz bei der Möglichkeit, 3 Minuten zu intervenieren und Stellung zu nehmen zu den Vorschlägen der Staaten. Die letzte Runde jetzt 2024, also jetzt am Ende Jänner, hat aber gezeigt, dass man auch als Organisation, auch als kleine Organisation, als mehrere kleine Organisationen, muss ich sagen, wir sind eine lose Allianz von Organisationen, die sich zusammengefunden hat und seit teilweise 2 Jahren gegen diesen Vertrag anrennt, doch auch kleine Erfolge feiern kann, nämlich die Tatsache, dass wir diese Konvention noch nicht haben und sie hätte abgeschlossen werden sollen mit Ende dieser letzten Runde. Das haben wir nicht.
Ganz kurz zum Status quo, weil ich nur noch ganz wenig Zeit habe, zum Inhalt der Konvention. Wir wissen immer noch nicht, was Cybercrime eigentlich ist. Ja? Also es soll auf keinen Fall, so wie wir plädieren, nicht darum gehen, dass jegliche Straftat, die mit Hilfe eines Computerprogramms begangen wird, ein Cybercrime ist. Also es soll tatsächlich nur um Handlungen gehen, die auf ein Computersystem abzielen, beziehungsweise ohne die so eine Straftat gar nicht begangen werden könnte. Aber keine, ich weiß nicht, meinungsinhaltsbezogenen Straftaten. Die Frage nach Ethical Hackers und dem Schutz von Investigativjournalisten zum Beispiel, das ist nicht gelöst. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass der Vertrag würde in Kraft treten, so wie er steht im Moment, nicht sicherstellen würde, dass ethische Hacker umfassend geschützt werden und nicht strafrechtlich verfolgt werden würden, nur einfach deshalb, weil sie Systeme auf ihre Sicherheit und überprüfen wollen, Lücken melden wollen, auch im Rahmen einer Responsible Disclosure. Das ist alles momentan nicht gesichert. Menschenrechtsstandards, wie sieht es aus mit Freedom of Speech, wie sieht es aus mit Meinungsfreiheit? Es ist nicht ausreichend sichergestellt unseren Analysen nach, dass es auch tatsächlich umfassenden Schutz weltweit dafür geben würde. Dasselbe trifft zu auch für Antidiskriminierungsmaßnahmen und Safeguards im Allgemeinen dann, wenn man bedenkt, dass die Strafverfolgungsbehörden massive Einschränkungsmöglichkeiten hätten, Überwachungsmöglichkeiten hätten. Vielleicht wichtig dazu zu sagen, es gibt im Vertrag die Möglichkeit, momentan Echtzeit Überwachung von Inhalts- und Verkehrsdaten zu haben. Es bedarf dafür keiner vorausgehenden Genehmigung durch ein unabhängiges Gericht. Es ist auch alles läuft auch alles im Geheimen ab. Es gibt nicht die Verpflichtung im Vertragstext, Betroffene entsprechend dann auch darüber zu informieren und ihnen so die Möglichkeit zu geben, dass sie sich auch rechtlich damit gegen zur Wehr setzen können. Also man sieht, es ist tatsächlich sehr eingreifend, sehr stark eingreifend in unsere Grundrechte, in unsere Freiheitsrechte. Wir hören immer wieder, besser, wir haben irgendeinen Vertrag, als wir haben keinen und das ist doch alles kein Menschenrechtsvertrag. Wir verhandeln schon so lange, es wäre doch schade, wenn das jetzt alles nichts werden würde, also tun wir halt irgendwie weiter. Wir wissen im Moment nicht, wie es weitergeht. Die letzte Verhandlungsrunde hatte kein Ergebnis und ich komme jetzt schon zum Ende. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Offenbar soll es eine neue Runde im Sommer geben. Man wird sehen. Was wir denken, es ist jedenfalls wichtig, und das sind nicht nur Thomas und ich und Epicenter Works, sondern auch sämtliche andere Organisationen, die mit uns in diesem Kampf drinnen sind. Die UN-Charta, die Prinzipien von Demokratie, Menschenrechte hochzuhalten. Es darf keinen Vertrag geben, der gegen die UNO-Prinzipien verstößt. Ich komme damit auch schon zum Ende und rede gern noch weiter darüber, sehr gern auch informell. Vielen Dank.
Super. Auf die Sekunde genau.
Vielen, vielen Dank, Tanja. Es gibt sicher Fragen, Kommentare.
Wie ist da die offizielle österreichische Position zu dem Vertrag?
Österreich ist, also es ist so, die EU-Mitgliedstaaten haben Koordinierungstreffen davor. Die Europäische Union hat Beobachterstatus in den Verhandlungen und es läuft de facto auch immer so, dass der Vertreter der Europäischen Union zuerst spricht, bevor Mitgliedstaaten danach ihre Meinung abgeben. Man hört von Mitgliedstaaten der EU und unter anderem auch Österreich eben Bedenken aufgrund des aktuellen Status. Also natürlich sind gerade die Bedenken, die wir haben, was jetzt Eingriffstiefe angeht, also ich meine alles, was Echtzeitüberwachung angeht, was Straftatbestände angehen, die jetzt in inhaltsbezogene Kommunikation gehen und so weiter. Also alles, was in diese Richtung geht, ist natürlich nicht machbar, beziehungsweise kann gerade bei den Eingriffsmaßnahmen, bei Überwachungsmaßnahmen nur gehen, wenn es tatsächlich auch entsprechende Schutzmechanismen gibt davor. Und die sind im Moment nicht im Vertrag drinnen. Und tatsächlich ist es auch so, dass gerade Menschenrechte, Grundrechte, auch der Datenschutz zum Beispiel, Themen sind, die unglaublich umstritten sind. Also die wurden dann sogar ausgenommen aus dem großen Verhandlungskomplex, sage ich mal, und werden in informellen Gesprächsrunden einzeln verhandelt und über die Kompromisspapiere, die da rauskommen, gab es nicht einmal die Annäherung einer Einigkeit. Also es ist auf der einen Seite, und das ist dann tatsächlich so, auf der einen Seite die EU, und auch da würden wir uns wünschen, ein stärkeres Auftreten, ein stärkeres Vertreten von gerade auch im Datenschutz, von Standards. Es ist auch nicht, also gerade was österreichische Position auch angeht, nicht so, dass sich zu jedem Thema dann immer gesondert jeder einzelne Mitgliedstaat äußert. Das meiste kommt tatsächlich dann eben auch von der Europäischen Union als gemeinsame Position. Und die ist natürlich so, dass sie sagen, zum einen, wir dürfen nicht gegen EU-Recht verstoßen. Wir haben unsere Standards, und Grund- und Menschenrechte ist natürlich etwas, was wir entsprechend auch berücksichtigen wollen und müssen. Genau, so ist es im Moment, kann man das mal sagen. Aber wie gesagt, wir sind meilenweit entfernt von irgendeiner Art von Konsens in diesem Bereich.
Hallo, ich wollte nur fragen, ob die technische Machbarkeit auch diskutiert wird oder ob es eigentlich nur um die juristische Betrachtungsweise geht.
Da sitzen vor allem Juristen drinnen.
Eben.
Genau, also es sitzen da Juristen in den Verhandlungsräumen drinnen, ja, so ist es dabei. Ich muss dazu sagen, es sind halt gerade was die Ermittlungsmöglichkeiten, wir nennen sie Überwachungsmöglichkeiten, weil es tatsächlich halt, wenn es um Echtzeitüberwachung geht, das schon sehr stark, also man kann es nicht anders bezeichnen, ne? Also ein Überwachungsvertrag und die Richtung, in die sich es momentan bewegt, ist ein solcher. Sehr vieles kommt aus vorhandenen, aus der Budapester Konvention, von der ich schon gesprochen habe. Nur wird halt gern vergessen, dass die Budapester Konvention unter like-minded countries quasi mit einem gewissen Grundverständnis, was eben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter betrifft, entstanden ist. Dementsprechend sind sie halt auch in den Verhandlungen der Meinung, ja, wenn wir das jetzt copy-paste machen, dann passt das. Ja. Also es ist tatsächlich auch so, dass da Juristen und Diplomaten in den Verhandlungen sitzen und Technik, also IT-Fachleute, ist mir jetzt in keiner Delegation untergekommen. Nein.
Vielen, vielen Dank, Tanja, für deinen Vortrag.
Danke.
Dankeschön. Wir haben noch einen dritten Vortrag heute, um eben danach die Möglichkeit, informell noch weiter zu sprechen mit jedem. Unser dritter Vortrag kommt von Adele Siegel. Adele Siegel hat als Mitbegründerin und ehemalige Vorsitzende der ArbeiterInnenbetriebsrat bei Foodora jahrelang Erfahrung in der Plattformökonomie gesammelt und kennt die rapide Entwicklung der Arbeitswelt aus erster Hand. Seit 2023 beschäftigt sie sich als Digitalisierungsexpertin im Kompetenzzentrum Arbeit und Technik im ÖGB mit den Auswirkungen von neuen Technologien auf die Arbeitswelt sowie mit entsprechenden Strategien zum Ausbau der Arbeitnehmerinnenrechte. Der Titel ihres Vortrages ist Reclaim the Future of Work, der Open Source Way für die ArbeiterInnenbewegung. Adele, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, also wie schon vorgestellt, ich habe begonnen eigentlich mit meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit als Betriebsrätin bei Foodora. Ich habe dort 2015 zu arbeiten begonnen, weil ich halt Geld braucht habe und weil ich Radfahren mag. Damals war das noch ein gutes Unternehmen, also das einzige Radbotenunternehmen in Wien, das tatsächlich Anstellungen geboten hat. Ich meine, da gab es noch Heavy Pedals, aber es war super niederschwellig, also du meldest dich einfach auf der Website an und dann kriegst du einen Anruf und dann brauchst du gar nichts dazu können. Du brauchst ein Fahrrad und du brauchst ein Handy und dann kannst du eigentlich schon anfangen. Und zu der Zeit, wo ich begonnen habe, das war im Herbst 2015, waren es tatsächlich Anstellungsverhältnisse. Und mit so freien Dienstverträgen und prekären Verträgen wollte ich mich echt nicht mehr abgeben. Das war während meiner Studienzeit schon genug. Also habe ich unterschrieben und hatte einen Job. Die Arbeitsbedingungen sind dann aber sukzessive schlechter geworden. Das ist eigentlich recht typisch für diese Plattformen. Die kommen in eine Stadt und bieten zuerst für die ersten paar Monate wirklich gute Arbeitsbedingungen, weil sie natürlich die Leute bekommen wollen. Und ab einer gewissen Größe werden die Bedingungen dann wieder schlechter. So eben auch bei Fedora. 2016 haben sie dann begonnen, die Arbeitsverträge umzustellen auf freie Dienstverträge. Das war nicht 100% geplant, sondern nur so 2/3. Das waren dann 3/4. Mittlerweile ist nicht mal ein Zehntel der Beschäftigten bei Fedora angestellt, sondern arbeiten auf freien Dienstvertrag, was den Nachteil hat, dass man halt eigentlich überhaupt keine Arbeitnehmerinnenrechte hat. Dazu, ich meine, Fedora ist jetzt nur ein sichtbares Beispiel von der Plattformökonomie, also von Plattformarbeit. Das gibt es ja eben auch noch online, die Clickworker oder auch Übersetzer und Designer und Grafikdesigner etc., die dann in einem kompletten globalen Wettbewerb miteinander sind und sie dachten eigentlich, ja, sie lernen was Spannendes, Kreatives, womit sie dann irgendwie Geld verdienen können und plötzlich bekommen sie wirklich ganz wenig Geld und haben ganz wenig Autonomie und das sehen wir eigentlich in der digitalisierten Arbeitswelt überall, also dass die Autonomie schwindet. Also auch mit Homeoffice, seit der Pandemie haben wir verstärkte Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen, werden aber dann auch total überwacht. Also die so Microsoft-Programme etc. Können dann ja eigentlich auch zu Hause total überwachen. Also man jetzt nicht überall im Wohnzimmer, aber zumindest es wird alles aufgezeichnet, was man im Homeoffice am Laptop macht. Also wir haben durch die Digitalisierung der Arbeitswelt einerseits eine Prekarisierung, eben die schwindende Autonomie. Wir haben super flexible Arbeitszeiten, was aber eben mehr der Prekarisierung in die Hände spielt. Wir haben auch eine Dequalifizierung, also man muss immer weniger können, auch mit der KI-Unterstützung ist ja viel mehr möglich, was sie eben ersetzen lässt. Dann muss man zwar eigentlich nicht viel Qualifikationen mitbringen für einen Job, wird aber gleichzeitig total überwacht. Das sorgt auch für einen Technostress. Apropos Technostress, das ist dann natürlich auch die Work-Life-Balance, die verloren geht, wo man dann plötzlich zur gleichen Zeit an vielen verschiedenen Orten ist. Und die Individualisierung wird dadurch eben auch vorangetrieben. Also man sieht sie nicht mehr so oft in Persona. Das heißt, also es gibt viel, viel weniger informelle Gespräche unter Kollegen, wenn dauernd irgendwer im Homeoffice ist oder dauernd irgendwer remote arbeitet. Die Möglichkeiten, sich irgendwie zu vernetzen und zu mobilisieren und sich zu organisieren und mal sich auszutauschen, wie siehst du eigentlich die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen, sind halt noch geringer. Und das setzt natürlich auch die Arbeitnehmerinnenbewegung bzw. die Gewerkschaft da vor ganz neue Herausforderungen, weil es ja gar nicht in allen Betrieben überhaupt Betriebsräte gibt. Also diese traditionellen Methoden der Gewerkschaft, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu organisieren, die greifen dann nicht mehr. Eben auch, weil vielleicht die tatsächlichen Angestelltenverhältnisse fehlen und weil die Leute auch gar nicht mehr das Bewusstsein haben, dass sie überhaupt Gewerkschaftsmitglied sein könnten. Also manchmal erschreckt es mir, was die Leute, also wie wenig man eigentlich weiß, was die Gewerkschaft überhaupt ist. Ich habe kürzlich irgendwie gehört, ja, die Gewerkschaft ist eine öffentliche Einrichtung. Nein, ist sie nicht. Die Gewerkschaft ist ein Verein und lebt von Mitgliedern. Also und wenn die Mitglieder zurückgehen, dann stehen auch so Dinge, wie wir in Österreich gewohnt sind, auf dem Spiel, wie zum Beispiel ein 13. und ein 14. Gehalt, das ja nämlich nicht im Gesetz steht, sondern in Kollektivverträgen verhandelt wird. Das macht die Gewerkschaft, das macht nicht die Arbeiterkammer oder so. Das fällt nicht vom Baum, das ist unser Sozialstaat hat sehr viele Dinge, die eigentlich auf der Gewerkschaftsbewegung aufbauen. Und genau, das schwindet dann damit durch diesen Abbau von guten Arbeitsbedingungen oder diesen normalen Arbeitsbedingungen, die man verstaubt halten kann oder nicht. Aber die Leute wollen ja auch Flexibilisierung, also sie wollen ja flexibel arbeiten, das ist ja gut, wir wollen das. Ich will das auch. Arbeitsbedingungen, besonders eben durch die technologischen Neuerungen, sollten auch transparent sein. Du möchtest Mitbestimmungsrechte haben. Und vielen ist das gar nicht bewusst, Mitbestimmungsrechte, dass es einen Betriebsrat gibt oder dass man über die eigenen Arbeitsbedingungen mitsprechen können soll. Ja, also es ist ohnehin schon aus dem Bewusstsein draußen, in vielen Köpfen. Und dann wird es eben noch schwieriger, wenn die Leute so vereinzelt sind und überhaupt, wie auch mit dem Thema Datenschutz zum Beispiel, ja gar nicht mehr irgendwie glauben, dass sie dann auch irgendwas machen können, weil es ist so ein großes, komplexes Problem. Es ist Technik und Recht. Und was die Plattformökonomie angeht, haben wir jetzt jahrelang gehofft auf diese Plattformrichtlinie, die jetzt gescheitert ist von der EU-Gesetzgebung. Also wenn die Möglichkeiten, sich zu organisieren, so zurückgehen und ein rechtlicher Rahmen erst geschaffen werden muss, dann hofft man halt auf eine EU-Regelung, die dann jahrelang heiß umkämpft ist und dann stirbt sie einfach. Aber rechtliche Lösungen sind sowieso so eine Sache. Also es ist schön, wenn man dann eine Betriebsvereinbarung drüber hat, also angenommen, man hat jetzt einen Betriebsrat, der verhandelt eine Betriebsvereinbarung aus, weil zum Thema Überwachung ist eine Betriebsvereinbarung zwingend nötig. Und dann hat man einen Vertrag quasi, eine Betriebsvereinbarung, eine rechtliche Lösung, das bestimmte Dinge unterbindet oder regelt. Dann braucht es aber auch eine technische Lösung dazu, um das überhaupt zu überwachen. Also schön, dass da ein unterschriebenes Papier ist, aber wer garantiert mir, dass das jetzt tatsächlich so eingehalten wird, wenn der Betriebsrat das nicht anschauen kann? Also es braucht Transparenz über diese Systeme. Es braucht Algorithmic Transparency. Wir wollen wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Die Unternehmen geben sowas ja nicht her. Also das ist ja Betriebsgeheimnis. Und da kommt eben dann die Open-Source-Bewegung oder die freie Software-Bewegung irgendwo ins Spiel. Also in meinen 7 Jahren als Betriebsrätin bei Fedora sind mir leider genau 2 oder 3 Lösungen untergekommen, also Ansätze, die Probleme erkannt haben und etwas geboten haben, um halt die Umstände vielleicht zu verbessern oder Lösungen, also etwas anzubieten. Das wäre von Programmierern in Frankreich gekommen, nämlich eine App, die genossenschaftsbasiert ist, also so mit der Lizenz nur für genossenschaftliche Nutzung, das war Coopcycle. So kann man diese App nutzen, um ein eigenes Bodenunternehmen zu gründen und so eine eigene Plattform, die halt eben dann workers-owned ist. Hat sich auch gut verbreitet, also gibt es mittlerweile, glaube ich, in 50 verschiedenen Städten, ist aber, okay, muss mich beeilen, ist aber jetzt nur ein Ansatz. Also man muss natürlich auch die Leute finden, die das machen wollen und diese dann eben auch in den Wettbewerb setzen wollen mit großen Plattformgiganten wie, weiß nicht, Delivery Hero und Uber und wie sie alle heißen. Ein Projekt, was kürzlich zu uns gekommen ist, war Reversing Works. Also da geht es dann darum, dass die App zu überprüfen durch Reversed Engineering, welche Daten da jetzt tatsächlich alles abfließt und halten haltet sich das Unternehmen an die Datenschutzerklärung. Da braucht es eben noch viel mehr. Also viel mehr solche Prozesse auch und viel mehr Bewusstsein. Ich meine, Datenschutz ist wieder so ein Thema, dass eben auch viele der betroffenen Arbeitnehmerinnen sich ja überhaupt nicht eben wirklich darum kümmern. Und jetzt frage mich, wenn die Gewerkschaft und die Open Source Community oder die Freie Software Community, die haben ja eigentlich sehr viele Überschneidungspunkte. Also sie wollen beide eigentlich stellen das allgemeine Gute, das den allgemeinen Nutzen vor irgendwelche Profitinteressen. Sie wollen Empowerment und Emanzipation. Sie wollen halt, also sie sind angewiesen darauf, dass Leute mitmachen. Es steht ganz viel unbezahlte Arbeit hinter beidem. Und es bröckelt aber auch bei beidem irgendwo, also diese beiden Bewegungen waren schon mal größer. Aber warum sind die beiden so wenig im Fokus voneinander? Also es war jetzt, die haben mir halt im Zuge meines neuen Jobs, jetzt im Kompetenzzentrum Arbeit und Technik, wo ich mich mit künstlicher Intelligenz und so weiter und Datenschutz beschäftige, und habe mich gefragt, wenn es so viel um Transparenz geht, warum höre ich das Wort Open Source in meiner Arbeit so wenig? Und gleichzeitig, warum ist in der Open Source und oder Freie Software Community die Gewerkschaft so wenig präsent? Also das kann ich mir nur so vorstellen, dass es eben an Klassenunterschieden liegt. Also das eine ist halt mehr Bildungsbürgertum und das andere ist halt Proletariat. Aber es ist an der Zeit, das beides zu vernetzen. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Ideen oder nicht so viel Vorstellung, wie man das machen könnte, aber dafür bin ich hier, um meine Fühler auszustrecken und euch einzuladen, dass wir mal die Köpfe zusammenstecken, was wir denn da tun könnten. Also wie wir denn partizipative, demokratische Prozesse zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung etc. in Arbeitsverhältnissen aller Art, wie wir uns dann da gegenseitig unterstützen können. Danke.
Super. Vielen Dank, Adele. Das war der offizielle Teil des netzpolitischen Abends. Ich möchte noch einmal alle unsere Vortragenden nennen. Es kommt ja jetzt auch der mehr informelle Teil, wo ihr auch noch die Möglichkeit habt, mit allen euch auszutauschen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Tanja Fachaltaler von EpicenterWorks, Thomas Lohninger von EpicenterWorks und eben Adele Siegel. Vielen Dank an euch. Dankeschön und einen schönen Abend.
Damit endete der 69. netzpolitische Abend. Weitere Ausgaben sind in Planung, wenn auch nicht mehr in regelmäßigen Abständen. Wir werden sehen und hören. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.